Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und entgegen allem, was ich euch letzte Woche gesagt habe, müsst ihr heute doch mal mit mir noch mal alleine vorlieb nehmen, nächste Woche wahrscheinlich auch. Oscar lässt sich entschuldigen, hat dafür seine sehr nachvollziehbaren Gründe. Aber die darf er euch, wenn er denn möchte, natürlich selbst erzählen. Apropos erzählen, wir hatten ja doch ein wildes Rugby-Wochenende hinter uns. So ehrlich müssen wir sein, Champions Cup-Halbfinale war spannend. Das, was danach passiert ist, war noch spannender. Challenge Cup Halbfinale natürlich reißen wir natürlich kurz an, denn ein französischer Verein hat es ins Finale geschafft und da kommen wir dann leider doch nicht drum herum. Und in der National und National 2 haben wir auch die nächste Runde der Playoffs, auf die wir uns freuen können. Und das tun wir hoffentlich alle. Davor ein relativ kurzer Newsblock tatsächlich. Ein, zwei Themen, über die man reden könnte, bei denen ich aber nicht wirklich weiß, ob es nötig ist oder ob sie in diesen Podcast reinpassen. Weshalb ich mich erstmal dagegen entschieden habe, sie reinzupacken. Ich schätze, ich spreche es jetzt trotzdem an, nämlich dass Fiji ein B-Team installieren möchte, das aus dem französischen, beziehungsweise französisches Baskenland ist ja ein bisschen paradox als Formulierung, aus dem Baskenland in jedem Fall agiert, entweder aus Biarritz oder aus Bilbao. Ergibt Sinn. Ich denke, Biarritz ergibt, könnte schwierig sein. einfach aus dem Grund, dass Biarritz natürlich ein sehr, sehr teurer Ort ist. Ich meine, es ist ein sehr bekannt geworden als königlicher Kurort. Britische Krone, aber trotzdem. Entsprechend Biarritz zählt nicht zu den günstigeren Orten. Bilbao sicherlich auch in den letzten Jahren nicht günstiger geworden. Am Ende ergibt es natürlich trotzdem Sinn, das irgendwo in Frankreich zu haben. Denn ist natürlich schon so, dass allein aus dem aktuellen 36er-Kader von Fiji 19 in Frankreich spielen. Und ein ehemaliger französischer Nationalspieler dabei ist, Virimi Wakatawa. Gut für ihn. In jedem Fall sehr, sehr schön. Aber von daher gibt es durchaus Sinn und ist natürlich so, dass der fidschianische Verband, der ja dann doch nicht unbedingt zu den wohlhabenderen Verbänden der Welt gehört, ein zweites Team, das Einnahmen generieren kann, denn wir wissen, nur bei Heimspielen verdienen Teams Geld und wirklich Heimspiele hat Fiji ja nicht mehr. Entsprechend ergibt das Sinn, dass hier ein zweites Team aufbauen und in Frankreich, wo auch Spiele von kleineren Nationalteams und ich weiß zwar nicht, ob Fiji da wirklich insgesamt zuzuzählen ist, aber machen wir an der Stelle einfach mal doch trotzdem Publikum ziehen. Ich kann mich erinnern, dass es vor ein paar Jahren Länderspiel zwischen Kanada und Rumänien in der Bonne gab, wo auch 8.000, 9.000 Leute waren. War auch gut besucht. Man freut sich. Und wenn dieses Team Fijian Lautua oder ich glaube irgendwas in die Richtung, was mir wie gesagt nicht aufgeschrieben leider, wenn die dann in kleineren Stadien in Frankreich spielen, warum soll das nicht ein Publikum ziehen und Einnahmen generieren. Von daher, erstmal positiv, aber noch ist da natürlich nichts in Stein gemeißelt. Auch nicht in Stein gemeißelt ist der neue Kunstrasen in Tarbes, Quatsch, in Tarbes, in Agen. Man wird dort in diesem Jahr einen, in diesem Sommer einen neuen Kunstrasen verlegen für 936.000 Euro. Mittelfristig soll das natürlich schon Geld sparen. Das, was ich ein wenig wild fand, dass sie es als gutes Tool fürs Recruiting bezeichnet haben, dass man damit bestimmt gut Spieler anlocken kann. Ich meine, jetzt bin ich natürlich kein Recruiter für einen professionellen Rugby-Verein. Ich werde aber schon sagen, dass ich durchaus zu einigen Kontakt habe, oder nicht Recruitern, aber Spielern. Und ich glaube, ich habe bisher keinen einzigen Spieler getroffen, der Kunstrasen schöner findet als Naturrasen. Also weshalb Kunstrasen ein Argument für die Rekrutierung von Spielern sein soll, das ist mir doch ein wenig schleierhaft. Aber so sieht man das in Agen. Warum auch immer. Ich schätze dieses Argument, dass man über die nächsten 10, 15 Jahre gut Geld sparen wird, weil ein Kunstrasen im Unterhalt deutlich günstiger ist als ein Naturrasen. Das dürfte ein deutlich schlüssigeres Argument sein. Und darüber, ich habe es gerade eben schon versehentlich angesprochen. Darum musste die, wir hatten es schon mal ein bisschen angekündigt, dass es wahrscheinlich der Fall sein wird, müssen in die Fédération. Das ist die siebte Liga. Ja, siebte Liga. Anstatt der vierten geht es also sehr weit runter in den Amateur-Rugby. Relativ spannend oder sehr unterhaltsam. Es gab ja das U20 Länderspiel der Damen, der Frauen in Tarbes, dass die Französinnen mit 113-0 gegen die Schottinnen gewonnen haben. Und im Rahmen dessen gab es eine Pressekonferenz, wo dieses neue Triumvirat, dieses Dreier-Präsidenten-Team sich hingesetzt hat und zusammen mit Florian Greil, dem Präsidenten des französischen Rugbyverbands, und ihn auch offiziell gebeten haben, dass sie doch statt in der siebten vielleicht nur in der fünften Liga neu starten müssten, worauf er in dieser Pressekonferenz erklärt hat. Ich weiß ja nicht, wie das bei meinen Vorgängern war, aber das sind keine Entscheidungen, die der Präsident trifft, sondern die zuständigen Gremien. Keine Ahnung, was ihr hier macht, aber nee. Ach ja, soll keiner erzählen, dass der französische Rugby nicht, nicht doch immer schöne Geschichten schreibt. Naja, so ist es. Champions Cup. Oder fangen wir erstmal mit dem Challenge Cup an, dann haben wir es hinter uns. Gefühlte 20 Leute haben den Sieg von Montpellier gegen die Dragons gesehen. Dragons, ich meine, immerhin haben sie gegen Stade Français gewonnen. Gegen die C15, aber trotzdem. Haben danach noch in Parma gewonnen. Parma natürlich auch, zählt ja auch zu den gefährlichsten Gegnern, die man im Challenge Cup haben kann. Entsprechend groß die Gefahr für Montpellier natürlich. Ja. War jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Sagen wir es mal so. Es war nicht mal so, dass es gibt ja solche und solche 18-12. Es gibt so ein 18-12, wo du sagst, ey, was ein geiles Spiel. Der Regen hat geschüttet und beide Teams haben gekämpft und am Ende hat sich ein Team mit mehr Penalties durchgesetzt und Disziplin und Verteidigung und Spannung, Spannung, Spannung. Und es gibt so ein 18-12, wo du sagst, beide Teams haben eigentlich keinen Bock auf dieses Spiel und was gucken wir da eigentlich? Und das war so ein Spiel. Ich meine, Montpellier ist natürlich auch so ein Team, das so ein bisschen Montpellier spielt halt diesen richtig Oldschool-Rugby, der eigentlich dafür gedacht ist, dass du Teams wie Bordeaux mobst, was sie ja gemacht haben, ne, die Woche davor. Aber gegen die Dragons ist das halt auch irgendwo, ja, irgendwie so eine Kanne zu viel, ne, so eine Schippe zu viel, wo du sagst, ja, spielt doch einfach. Ihr müsst hier nicht 300 Stürmerphasen spielen. Aber naja, am Ende Sieg, und kann man nichts sagen, alles gut. Im Finale geht es dann gegen Ulster, die ja 29-12 gegen Exeter gewonnen haben. Diese Zuschauerzahlen sind natürlich immer noch, gerade für Montpellier, ein wenig irreführend, weil ja die ganzen Dauerkarten drin sind. Weil offiziell waren es 8.100 Fans. Also 5.000 waren es vielleicht. Also es war nicht so voll, muss ich ganz offen sagen. Wie dem auch sei, das, worauf alle ohnehin geguckt haben, war Champions Cup. Und auch in Leinster war es nicht ganz so voll, muss man sagen. Ja, klar, 40.000 Tickets oder 38.000 oder was auch immer verkauft waren. Aber es das heißt immer noch 13.000 leere Plätze. Weiß nicht, haben wir von Leinster auch schon anders gesehen. Finde ich ein wenig mau, wenn wir ehrlich sind. Vor allem gegen Toulon, die in diesem Stadion ja auch schon ihren ersten Europatitel geholt haben gegen Clermont damals, 2013. Würde man auch sagen, ja gut, Klassiker, das könnte auch mal ausverkauft sein, aber gut, sei es drum. Das Spiel wiederum war sehr, sehr spannend. Toulon sich mehrfach ins eigene Bein geschossen. Diese doppelte Überzahl in der Anfang der zweiten Hälfte überhaupt nicht ausgenutzt, im Gegenteil. Am Ende noch mal ein bisschen rangekommen mit dem einen Versuch auf dieses 29-25. Aber eigentlich, ja, ich meine, es ist halt natürlich so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich ist Leinster nicht mehr das Leinster von vor 5 bis 10 Jahren, wo du sagst, was für ein Team, sondern es ist halt auch so ein Leinster, das den Zenit eigentlich überschritten hat. Auf der anderen Seite, Toulon, muss man ja auch so ehrlich sein, sah die Saison eigentlich, oder sah sie jetzt seit einigen Monaten nicht unbedingt danach aus, dass sie irgendeinen Blumenpott gewinnen diese Saison. Seit 2, 3 Wochen geht die Formkurve bergauf. Vielleicht, wenn dieses Spiel in 3 Wochen stattgefunden hätte, hätte Toulon gewonnen. Vielleicht. Es kann sich keiner was verkaufen. Aber das gehört natürlich zur Realität, dass dieses Spiel vielleicht ein bisschen zu früh kam. Viele Verletzungssorgen, gerade im Sturm für Toulon. Und dann kannst du natürlich gegen Leinster auch in der Form nicht gewinnen. Gerade im Gedränge hatten sie massiv Probleme. Und dann kannst du so ein Spiel natürlich auch nicht gewinnen. Bordeaux Bath war auf der anderen Seite vor nicht mehr Zuschauern. Also es waren ja dann auch nur in das große Stadion. In Bordeaux passen ja auch nur 42.000 oder so. Von daher, ja, aber es war natürlich voll und ausverkauft und Stimmung richtig gut. Und sitzt man natürlich da und denkt sich, ach, guck mal an, so kann Stimmung im Stadion auch sein, wenn nicht jede Pause von DJ-Musik gefüllt wird. Ach, cool, guck mal an. Also, trotz allem, was behauptet wurde. Natürlich hat Bath mitgehalten, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, wir brauchen ja an dieser Stelle auch nicht behaupten, dass Bordeaux in diesem Spiel irgendwas anderes als dominant war. Am Ende, ich glaube, es gibt einiges, was man sagen kann, aber Bordeaux hat dieses Spiel dominiert. Bordeaux waren vor allem sturmdominant, und da gibt es gar keine Diskussion. Max Lucu hat ein fantastisches Spiel gespielt. Gilibert war gut in Form. Und es ist ein ganz logischer und ganz klarer Sieg. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Das, was dann ein bisschen peinlich und lächerlich ist, ist diese ganze Diskussion, die gefolgt ist. Der Schiedsrichter, der Trainer von Barth, der behauptet oder sich hinstellt, ja, also, ja, also natürlich haben wir dieses Spiel verloren. Der französische Regisseur, der hat sich gegen uns verschworen und dem Videoschiedsrichter Bilder vorenthalten. Und deswegen, wenn die hätten die 3, 4 gelbe Karten gesehen und dann hätten wir natürlich gewonnen. Und du sagst, ja, also erstmal ist gut zu wissen, dass du keine Ahnung hast. Oder ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Sache ist, dass du dich schützend vor deine Spieler stellen musst und sagst, du schmeißt jetzt irgendwas in den Raum und dann reden die Leute darüber und nicht darüber, wie schlecht das eigene Team eigentlich war oder wie schlecht waren sie ja nicht, aber ne, hat man schon gemerkt, dass sie noch eine Klasse drunter sind. Aber nein, natürlich ist das Unsinn. Eigentlich wollte ich hier nicht drüber reden, weil es so offensichtlicher Unsinn ist. Der Videoschiedsrichter hat Zugriff auf das gesamte Bild- und Kameramaterial, nicht nur das, was das Fernsehbild zeigt. Er hat Zugriff auf alles. Der Videoschiedsrichter hat während des Spiels gesagt, das sind die guten Bilder für dieses Spiel. Ich möchte mich an diesen Bildern weiter oder werde an diesen Bildern weiterarbeiten. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hat der Videoschiedsrichter Zugriff auf das gesamte Videomaterial. Er muss auch nicht darauf warten, dass der Regisseur ihm etwas raussucht. Er hat Zugriff auf alles und kann sich das angucken. Das ist in der Top 14 tatsächlich anders. Ja, in der Top 14 ist es so, dass du da abhängig bist von dem, was der Regisseur dir zeigt. Aber nicht im Champions Cup. Nicht im internationalen Rugby. Zu behaupten, der französische Regisseur hat hier irgendwas vorenthalten, ist wild. Aber das verstehe ich nicht falsch, natürlich. Natürlich gibt es dieses Argument, das gerade in der Top 14 irgendwo immer mal wieder hochkommt. Was man heißt, ja, aber dadurch, dass der Regisseur etwas auf der Videoleinwand gezeigt hat, hat das Heimpublikum angefangen zu buhen und dadurch ist der Schiedsrichter überhaupt erst darauf aufmerksam geworden. Also ja, das mag vielleicht bis zu einem gewissen Grad ein fairer Punkt sein, aber der Videoschiedsrichter ist doch genau dafür da, sich alle Aktionen nochmal anzugucken und zu gucken, was passiert. Ich muss auch ganz offen sagen, ich war jetzt sicherlich nicht die letzten Tage 24/7 online und habe auf alles verfolgt, aber ich meine auch nicht, dass ein Spieler gesightet wurde. Also spricht ja für mich schon irgendwie dafür, dass da nicht allzu viel hintersteckt. Ich finde, das ist wirklich eine lachhafte Verschwörung, die da die Engländer mal wieder fahren. Aber wir haben verloren. Das kann natürlich nur daran liegen, dass die Franzosen sich verschworen haben, weil sonst verliert man doch nicht gegen eines der besten Teams Europas. Als wäre das eine Schande. Also die Logik erschließt sich mir nicht. Also ist halt, ich finde es peinlich, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es peinlich für Barth. Ich finde es peinlich für den Trainer. Und als Spieler würde ich mich ein kleines bisschen schämen. Ich kann wirklich nur hoffen, dass es ein Ablenkungsmanöver ist, weil sonst wird es peinlich. Der wirkliche Skandal. Und über den müssen wir reden, weil es gibt einen wirklichen Skandal. Und der ist, dass beide Teams, sowohl Leinster als auch Bordeaux, für dieses Finale nur jeweils 2000 Tickets zur Verfügung gestellt bekommen. Der Rest ist ausverkauft. 2000 Tickets wurde für die teilnehmenden Teams des Finals reserviert. 2000. Das ist nichts. Das sind 3% der Kapazität. Ne, nur mal zum Vergleich. Ja, klar, verstehe mich nicht falsch. Das Stade de France ist eine Nummer größer. Aber wenn du den französischen Pokal im Fußball vergleichst, kriegen die teilnehmenden Teams jeweils 15.000 Tickets. Vielleicht sogar 20.000, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber mindestens 15.000 Tickets. Fürs Finale der Top 14 sind wir auch nur bei 6.500 Tickets pro Verein. Und im Champions Cup-Finale 2.000 Tickets. Als müsstest du Angst haben, dass ein Champions Cup-Finale nicht ausverkauft ist. Ich meine, ich schätze, die Angst werden sie gehabt haben. In der Vergangenheit gab es das sicherlich schon mal. Ich meine mich zu erinnern bei Racing Saracens 2016 in Lyon. Aber ansonsten war das Finale doch fast immer ausverkauft. Und dass du dann sagst, nee, wir müssen. Vor allem, es sind noch 3 Wochen bis zum Finale. Du willst mir erzählen, dass es nicht tausende Fans gibt, die sich sagen, ach, so ein Frühsommerwochenende in Bilbao? Das spricht mich jetzt so gar nicht an. Mit Top Rugby? Nee, das ist auch eher ein Gegenargument, wa? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die diese Tickets nicht verkauft kriegen. Das ist doch bescheuert. Sorry, da fehlt mir wirklich das Verständnis dafür. Ich weiß, es gibt nicht so viele Vereine im Rugby, die eine wirklich Auswärtsfahrerkultur haben, aber das ist doch peinlich. 2000 Tickets für ein Finale. So. Es sind wie viele Ticketanfragen? Ich glaube, es gab 15.000, 20.000 Ticketanfragen in Bordeaux. Die rennen dem Verein wortwörtlich die Türen ein. Ich finde, das ist schon, ein Skandal ist ein großes Wort, ist ein großes Wort, aber ein Skandelchen ist es schon mindestens. Ich glaube, das Skandelchen ist kein so großes Wort. Ich finde es zumindest fragwürdig und diskussionswürdig, deswegen tun wir es ja auch hier. Nee, da muss man drüber reden. Da muss man drüber reden. Das gehört dazu, da müssen wir drüber reden. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber gut, sei es drum, drüber geredet haben auch die Trainer und die Vereinsverantwortlichen. Der gesamte Trainerstab von Bordeaux wurde bis 2029 vorzeitig verlängert. Ist doch nett. Man verdient. Ich meine, stehen jetzt noch ein paar harte Entscheidungen bevor. Sie müssen definitiv diskutieren, wie sie in der Saison spielen. Weil eigentlich, wenn sie alles erreichen wollen, haben sie keine Pausen mehr bis zum Tokatowsfinale. Das heißt, eigentlich musst du rotieren, was du dir aber eigentlich auch nicht leisten kannst, weil du aktuell keinen sicheren Playoff-Platz hast und schon gar nicht irgendwie ein Heimbarrage-Spiel oder ähnliches. Da sind noch einige schwierige Entscheidungen vor dem Trainerstab. Aber dafür haben sie die Vertragsverlängerung bekommen. Wahrscheinlich mit einer Gehaltserhöhung. Von daher hält sich mein Mitleid in Grenzen. Kommen wir zu National. Und auch dort Mitleid hält sich in Grenzen. Die beiden Viertelfinalspiele, die Barrage-Spiele haben stattgefunden. Beide, ja, so semi-spannend. Chambéry hat zu Hause 34-13 gegen Périgueux gewonnen. Ehrlicherweise wie erwartet. Und dann kommt es jetzt zum alpinen Derby. Oder zumindest so nah wie ein Derby für Nizza sein kann, wenn es nicht gegen Monaco geht. Ja, schon wieder gegen Nizza. In Nizza natürlich. Nizza wird als Favorit in dieses Spiel gehen. Aber ich glaube, ganz abschreiben darf man Chambéry nicht. So hundertprozentig überzeugt oder die Erwartungen, die man an Nizza hatte, haben sie dann doch nicht erfüllt. Von daher glaube ich, gibt es da schon eine realistische Chance auf ein spannendes Spiel. Zumindest wäre das ja wünschenswert. In Massy gab es eine. War es eine Überraschung? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, Narbonne ist schon als Favorit in dieses Spiel gegangen, zumindest aus meiner, in dem Fall sicherlich nicht ganz objektiven Sicht der Dinge. Das war ein katastrophaler Start. 10-0 nach 5 Minuten für Massy. 3.500 Fans im Stadion. Für Massy-Verhältnisse ist das spektakulär. Ich glaube, es hat auch einfach niemand damit, also so richtig damit zu rechnen, dass Massy nach zwei, drei sehr, sehr schwierigen Jahren nochmal wirklich einen Playoff-Platz kriegt, war, glaube ich, nicht. Für Narbonne war es tatsächlich das erste Auswärts-Playoff-Spiel in 6 Jahren. Kommt jetzt natürlich das zweite noch dazu, aber Albi ist natürlich deutlich näher und da sind alle, das gesamte Ticketkontingent auch schon weg, im Gegensatz zu Massy, wo man den Bus nicht vollgekriegt hat. Von daher, ja gut, die Anfahrt ist natürlich deutlich kürzer, ne? Aber es war ein katastrophaler Start. Die Disziplin von Narbonne war eine Katastrophe. Am Ende ein relativ verdienter Sieg, 43-31. Das Ergebnis war nicht so knapp. Massy haben am Ende noch mal zwei Versuche gelegt, wo das Spiel eigentlich durch war. Für Narbonne geht es jetzt nach Albi und das wird sehr, sehr spannend. Das Stadion wird voll sein. Es wird eine fantastische Stimmung sein. Albi, ehrlicherweise, also ein bisschen. Bisschen zwiespältig, weil sie sportlich natürlich viel geleistet haben, aber strukturell gibt es natürlich weiter große Fragezeichen hinter den Möglichkeiten des Vereins und wie das Team nach einem Aufstieg aussieht, denn man hat ja nun mal als Farmteam von Castres, was schwierig genug ist, um das Farmteam des Erzrivalen zu sein, hat man sehr, sehr viele Leihspieler, von denen sie einigen werden abgeben müssen, denn wenn sie aufsteigen, dürfen sie nur noch drei Leihspieler vom selben Verein haben. Und aktuell haben sie, glaube ich, 6 oder 7 Leihspieler aus Castres. Von daher müsste man da in jedem Fall eine relativ große Kaderumstellung haben, die sich Albi aber eigentlich auch nicht leisten kann. Finanziell natürlich. Man darf also gespannt sein. Ich bin natürlich, wie gesagt, nicht objektiv. Ich wünsche mir einen hohen Sieg von der Bonne und dann einen noch höheren Finalsieg gegen Nizza Chauvery, wie auch immer. Und dann schauen wir weiter. Ne? Sportlich muss Albi natürlich als Favorit in diesem Spiel gelten. Aber ein Finale Albi Nizza fände ich dann doch sehr, sehr mau. Das, was ich Albi lassen muss, sie haben ein sehr, sehr schönes T-Shirt für die Playoffs rausgebracht. Albi, there for you. Fand ich gut. Fand ich sehr, sehr schön. Kommen wir doch zu National Deux. Dort haben wir die Viertelfinalspiele und dort lief eigentlich alles wie erwartet. Orléans hat 32-22 gegen Rumilly gewonnen. Macon 43-28 gegen Salle. Vienne hat 35-19 gegen Tyros gewonnen. Tyros als Aufsteiger direkt ins Viertelfinale gekommen, muss man auch mal hervorheben für einen kleinen Verein. Meine Tyros hat 10.000 Einwohner vielleicht. Das ist ein Vorort von Dax. Achso, das muss man sich halt auch mal... Ein Vorort von Dax. Von daher, ich finde, das kann man auch mal positiv hervorheben. Und Vienne immerhin ehemaliger französischer Meister. Also wann sind französische Meister geworden? 72 oder so. Auch schon ein Momentchen her. Naja. Und das dann Longonet, die Absteiger vom vergangenen Jahr, haben 18-13 gegen Valence-Agen gewonnen. Vienne trifft also zu Hause auf beziehungsweise ist dann hin und zurück tatsächlich jetzt die beiden Halbfinalspiele, die beiden siegreichen Halbfinalteams steigen ja auf. Das Relegationsspiel fällt ja flach, dadurch, dass ja mehrere Teams die Drittligasaison nicht zu Ende spielen. Entsprechend gibt es zwei direkte Aufsteiger und keine Relegation. Und fürs nächste Jahr ist die Relegation dann ja ohnehin abgeschafft. Ja, Orléans-Macon ist sicherlich das Spannendere der beiden Spiele. Vienne und Langon natürlich im letzten und vorletzten Jahr Drittligisten gewesen, von daher das vielleicht so halb, aber mit Orléans hätten wir ein Team, das meines Wissens nach noch nie auf diesem Niveau gespielt hat. Und Macon, deren erfolgreiche Zeiten schon einige Zeit zurückliegen, Macon investieren seit Ewigkeiten viel, viel Geld. Das ist einfach so, dass Macon seit Ewigkeiten ein ambitionierter Verein sind. Und da gut investieren. Und das eigentlich so das logische Resultat für diese Leistung ist. Macron meines Wissens nach auch noch nie auf diesem Niveau gewesen. Wobei, stimmt nicht, sie haben 86, 87 oder irgendwas in dem Dreh. Ende der 80er haben sie meines Wissens nach mal zweitklassig gespielt für 2 Jahre. Aber ja, vom Status des Vereins natürlich schon deutlich drunter. Von daher, ne, das ist da so ein bisschen das Spannendere, welchen Newcomer wir auf diesem Niveau sehen. Ich glaube nach wie vor in Orléans, aber ich bin gespannt. Vienne Longon auf eine andere Art und Weise spannend. Longon hat sicherlich das Potenzial, Farmteam von Bordeaux zu sein. Haben in jedem Fall schon ordentlich Fans gehabt letzte Saison. Gab es einige Spiele, wo Fanbusse aus Bordeaux gekommen sind und erst dieses Spiel gesehen haben, um dann zum Spiel von UBB zu fahren. Oder Fans, die kein Ticket dort gekriegt haben, dann stattdessen hierhin gefahren sind. Also dort gute Chancen auf eine solide Fanbasis. Vienne natürlich in einer etwas schwierigeren Lage im Großraum Lyon. gewisse Konkurrenzen sportliche, auch rugby-technisch natürlich, nicht nur mit Lyon, aber mit Grenoble, Bourgoin. Ist natürlich schon viel Konkurrenz. Aber darf man gespannt sein? Ihr hört es in jedem Fall an dieser Stelle zuerst. Nicht vergessen, zumindest die Halbfinalspiele der National könnt ihr kostenlos auf YouTube gucken. Ich hoffe, dass ihr das auch tun werdet. Und wie gesagt, wir sprechen dann in der kommenden Woche über alles, was so vorgefallen ist, dann ja auch wieder mit Top Kartoffeln und Brot de Deux. Ich wünsche euch bis dahin in jedem Fall eine ganz tolle Zeit und bis dahin, ciao.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.